Ich möchte noch kurz beten, bevor ich beginne. Jesus, ich danke dir herzlich, dass du hier bist, mitten unter uns. Du siehst unsere persönliche Situation, du kennst uns und ich bin gespannt, was du für jeden von uns bereit hast heute Morgen. Ich kann das nicht machen. Ich lege dir meine Worte in deine Hände und bitte dich, dass dein Geist sie gebraucht zu deiner Ehre. Amen. Vielleicht kommt's, vielleicht auch nicht. Sonst kann ich auch ohne anfangen. Es ist Nacht. Es ist dunkel, man sieht nichts. Und du wälzt dich von einer Seite auf die andere. Du kannst nicht einschlafen. Es ist Mitternacht. Vollmond. Sollte man jetzt sehen, hinten dran. Und du hast das Gefühl, alles scheint so hoffnungslos zu sein. Es ist auch dunkel in dir. Es ist ein Sturm in dir. Es scheint dir, als müsstest du gegen den Wind rudern. Das kostet so viel Energie. Wer das schon mal erlebt hat, ich habe das mal erlebt mit der Familie in einem Schlauchboot und dann hat es begonnen zu winden und wir hatten gerudert und gerudert und wir sind rückwärts gekommen und nicht vorwärts. Immer mehr hat es uns hinausgetrieben auf den See. Das war ziemlich energiekostend. Schweißgebadet liegst du im Bett und weißt nicht, wie du deine Gedanken stoppen kannst. Sie drehen und drehen und drehen. Du denkst dann so über so vieles nach. Du denkst über dein Leben nach. Und du weißt, ja, Rückenwind war damals. Du hattest mal Rückenwind. Da lief alles so rund, da war es so schön. Da ging es vorwärts. Aber das war früher. Jetzt ist Gegenwind. Und du spürst den Gegenwind. Und du fragst dich, wo ist jetzt Gott? Er scheint so weit weg zu sein. Was nützt mir der Glaube, wenn Jesus so weit weg ist? Du fragst dich, muss ich alleine dadurch, durch diese Situation, in der du dich befindest? In solchen Momenten kommt das Gefühl hoch, Glaube sollte anders sein. Das ist doch nicht das, was ich mir unter Glaube vorstelle. So lange Durststrecken und so immer wieder solche Nächte, vielleicht auch manchmal solche Tage, wo ich nicht weiß, wo Gott ist. Ich bete, aber irgendwo, es kommt nicht an. Und du hast das Gefühl, das ist nicht normal. Ich bin der einzige Christ, dem es so geht. Wunderbar. Wir nehmen ihn aber jetzt wieder weg. Heute ist übrigens Vollmond. Heute ist Vollmond. Hä? Ich bin wohl der einzige Christ. Und ich sage dir, das trügt. Und das trügt nicht nur heute, sondern wir müssen nur mal in das Neue Testament schauen. Diese Nacht ist eine Situation, die die Jünger erlebt haben miteinander. Die engsten Jünger von Jesus. Aber dazu später. Gehen wir zurück zum Anfang. Markus 1, Vers 17. Jesus ist noch alleine unterwegs. Er geht am Strand spazieren, am See Genezareth, sieht ein paar Männer. Er kennt sie schon von ein paar Tagen vorher. In Judäa war er mit ihnen schon zusammen. Er geht zu ihnen, sie sind gerade am Strand, am Fischen, zum Teil noch am Netze flicken, spricht sie an und sagt, folgt mir nach. Kommt mit mir. Ich will euch eine andere Tätigkeit geben. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Was haben sie gemacht? Sie haben diesem Jesus vertraut. Sie haben ihre Boote verlassen, ihren Vater verlassen. Sie hatten so ein Familienunternehmen. Vier Männer verlassen ihre Arbeit, ihren Job, ihre Familie Klar, sie sind auch immer wieder zurückgekehrt zu ihren Familien, aber es hieß ein Risiko eingehen, diesem Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, sich ihm unterzuordnen. Und das hieß auch ihren Job aufgeben, ihre Boote verlassen, ihren Beruf, dort, wo sie sich sicher fühlten. Boot, das war ihr Element, das war ihr Zuhause, das war ihre Arbeit, das war ihre Sicherheit, das kannten sie von Kind auf. Das war eben ein Familienunternehmen, das tradiert wurde. Fischer war ihr Beruf. Und jetzt müssen sie das verlassen. Aber sie kehren, wenn wir weiterlesen, kehren sie immer wieder zu ihren Booten zurück. Und Jesus lässt sich darauf ein, auf diese Sicherheit und dieses Element. Ein Beispiel, Markus 4. Jesus ist wieder am Lehren, hat eine riesige Menschenmenge vor sich. Er ist am See Genezareth. Und dann steigt er in ein Boot und fährt ein bisschen raus, damit er bessere Akustik hat, damit alle ihn hören können. Tausende von Menschen hören ihm zu. Ich stelle mir das jedenfalls so vor, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren viele. Und er lehrt sie über das Reich Gottes, wie klein es am Anfang ist, wie klein es aussieht, das Senfkorn, das zu wachsen beginnt. Er braucht viele Bilder, die Menschen verstehen. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, das Boot ist das immer wieder das Klassenzimmer, wo Jesus auch seine Jünger lehrt. Boote sind wichtig im Neuen Testament. Ich möchte heute zwei Bootsgeschichten erzählen. Ich bin inspiriert worden von einem Buch, das immer wieder Neue Testament von Timothy Gathert. Er schreibt über die Evangelien. Geschichten aus dem Evangelium sind eigentlich Predigten und beleuchtet sie auf eine Art, wo ich denke, das habe ich noch nie so gelesen, noch nie so verstanden. Das war auch so eine Geschichte da drin. Und die möchte ich ein bisschen auf meine Art euch erzählen. Erste Bootsgeschichte. Markus Kapitel 4, 35 bis 41. Aus Hoffnung, nein, nicht aus Hoffnung für alle, aus Neue Genfer Übersetzung. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, das war übrigens der Tag, als er die große Menschenmenge vor sich hatte und mit dem Schiff, das, was ich vorher erzählt habe, diese Gleichnisse erzählt hat. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? See Genezareth, muss man sich ein bisschen vorstellen, wer war schon am See Genezareth? Einige. Ich war noch nie dort. Ich wollte gehen, aber dann kam der Lockdown, da konnte ich nicht gehen. Ich habe mir sagen lassen, die Topografie rund um den See ist so, dass es so Einschnitte gibt, so Täler, und dort gibt es manchmal Fallwinde. Also da kann plötzlich, innerhalb von einer halben Stunde oder so, können große Wellen entstehen, durch das diese Fallwinde durch diese Täler auf den See prallen, sage ich mal so. Und dann ist noch Nacht, die Situation ist in der Nacht. Also die Fischer wurden, die Fischer wurden im Boot überrascht. Die Jünger wurden im Boot überrascht von diesen Fallwinden und die haben gewusst, was das bedeutet. Die haben gewusst, das ist lebensgefährlich. Wir befinden uns mitten auf dem See und diese Fallwinde können uns wirklich zu Fall bringen. Da kommen große Wellen auf. Panik bricht aus bei den Jüngern. Sie fangen an zu kämpfen, sie fangen an zu rudern, zu schöpfen. Da ist der Wind, da ist das Wasser, da ist die Angst von innen und da ist die Erschöpfung. Weil das geht ziemlich schnell, bis man erschöpft ist, wenn solche Winde da sind. Und wenn man weiß, es geht ums Überleben. Und ich stelle mir das so vor, dass der Sturm wirklich, also wenn ein Sturm ist, dann ist es ohrenbetäubend. Man versteht das eigene Wort nicht. Es war so laut. Und was ist mit Jesus? Ihn stört das anscheinend nicht. Er schläft, seelenruhig. Da muss ein so tiefer innerer Friede da sein, deine Sicherheit, dass man in einem Sturm schlafen kann, ohne aufzuwachen. Da hat er keine Ohrenpacks drin, denke ich. Der schlief einfach. Unglaublich. Auch die Jünger konnten das nicht verstehen. Sie haben ihn geweckt und haben ihn angeschrien. Also im Sturm muss man schreien, damit man einander versteht. Ich habe mich gefragt, warum, was haben die Jünger sich gedacht, warum haben sie Jesus schlafen, haben sie ihn vergessen? Haben sie ihn schonen wollen, weil er der Meister ist? Warum haben sie ihn schlafen lassen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber interessante Frage. Wie kann das sein, dass Jesus so schläft, haben sie sich gedacht. Und dann haben sie ihn angeschrien und gesagt, macht es dir nichts aus, dass wir fast umkommen. Was ist das? Das ist ein Riesenvorwurf. Macht es dir eigentlich nichts aus? Wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, dann denkst du, hey, was ist mit dir los? Das war ein Vorwurf. Was haben die Jünger für Erwartungen gehabt, als sie da Jesus geweckt haben? Können ganz verschieden sein. Vielleicht haben sie gedacht, es ist gut, wenn einer mehr hilft. Wenn einer, du kannst jetzt auch anpacken und Wasser schöpfen und rudere jetzt mit. Immer gut, wenn einer mehr hilft. Ich denke nicht unbedingt, dass sie das gedacht haben. Es ist ja schließlich ihr Meister. Vielleicht haben sie sich gedacht, vielleicht tut er ein Wunder. Wir haben das doch erlebt. Wir haben doch gesehen, wie er einen Aussätzigen gesund gemacht hat. Er hat einen Gelähmten wieder aufgerichtet. Und er konnte wieder gehen, am nächsten Tag auch noch. Verrückt. Der hat böse Geister ausgetrieben, was niemand sonst kann. Ein großes Wunder? Haben Sie das erwartet? Warum haben Sie denn am Schluss, warum waren Sie denn so schockiert am Schluss? Sie waren erschrocken und von Furcht gepackt, als Sie gesehen haben, was Jesus getan hat. Das Wunder haben sie nicht erwartet. Ich denke nicht. Und wenn man ins Alte Testament schaut, was Naturgewalten bedeuten für einen Juden. Also nur Gott kann Naturgewalten im Griff haben. Das haben sie gewusst. Das war eine ganz andere Kategorie als das, was sie bis jetzt erlebt haben mit Jesus. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Was erwarteten die Jünger von Jesus? Vielleicht war es wie bei Jona. Jona war in einer ähnlichen Situation. Er war auf dem Schiff, nur er ist geflüchtet von Gott. Das ist ein bisschen anders als hier, in unserer Situation hier. Er ist geflüchtet vor Gott und dann kam ein Riesensturm auf. Es wurde lebensgefährlich, war ein größeres Schiff, es hatte viele Matrosen drauf. Und Jona schläft, wie Jesus geschlafen hat, im Sturm. Und dann kommen die Matrosen und wecken ihn auf und sagen, bete bitte zu deinem Gott, vielleicht rettet er uns. Vielleicht haben die Jünger das gedacht. Jesus hat ja einen heißen Draht zu Gott. Er nennt ihn ja sogar Vater. Vielleicht, wenn er jetzt betet, dann hilft uns Gott. Vielleicht haben sie das gedacht. Es war ja klar, nur ein Gott kann einen Sturm stillen. Bei Jona war das der Fall und hier wahrscheinlich auch. Und was geschieht? Was geschieht in unserer Situation? Gott greift tatsächlich ein. Gott greift ein, aber ganz anders, als die Jünger gedacht haben, wahrscheinlich. Er greift nicht ein, indem er ein Gebet spricht. Er bittet nicht den Vater im Himmel, bitte stille jetzt den Sturm. Er beantwortet das Gebet direkt selbst. Kein Mittelsmann, kein Fürsprecher. Er ist mehr. Er ist viel mehr. Und darum sind sie so entsetzt. Darum sind sie schockiert. Sie verstehen das nicht. Wer ist dieser Mann, der tut, was nur Gott tun kann? So viel Macht hat Jesus. Sie haben vieles von Jesus erhofft, aber definitiv war das mehr, viel mehr. Jesus fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Versteht ihr immer noch nicht, wer ich bin? Das ist Klassenzimmerbotschaft Nummer 1. Beim Glauben geht es um mehr als um meine Vorstellung, wie Gott ist oder wie Jesus ist. Es geht, wenn ich mich beobachte und manchmal auch höre ich das auch in gewissen Gebeten, wenn ich in meinen Gebeten, dann erwarte ich immer etwas. Ich bete etwas und erwarte, dass Gott das Gebet erhört. Und wenn er es nicht erhört, ja, dann hört es halt nicht, er weiß es ja besser. Und es ist so ein bisschen ein Deal. Ich stelle mir vor, wie Gott erhören kann und bin dann vielleicht traurig oder enttäuscht, wenn er es nicht tut. So ein Spiegel von unseren Gebeten sind unsere Erwartungen. Aber es geht um mehr. Es geht um mehr. Wer ist dieser Jesus? Und vertraue ich diesem Jesus, wie er wirklich ist? Bootsgeschichte Nummer 2. 2 Kapitel später. Muss ich schnell eine Leerfolie haben? Ja. Situation oder Überschrift. Überschrift zuerst. Jesus hat Macht. Das war eigentlich die erste Lektion. Jesus hat Macht. Die zweite ist, Jesus hat Macht, aber. Situation, es ist wieder Nacht. Die Jünger sitzen wieder im Boot und sie sind wieder mitten auf dem See. Es kommt wieder ein Sturm. Und sie rudern wieder gegen den Wind. Verrückt. 2 Kapitel später. Es gibt einen Unterschied. Jesus ist nicht im Boot. Wo ist er denn? Er weiß es? Egal. Ich komme noch drauf. Was ist geschehen am Tag vorher? Oder doch, am Tag vorher. Die Jünger kommen zurück von einer großen Reise. Sie sind zu zweit ausgesandt worden von Jesus. Er hat ihnen gesagt, treibt Dämonen aus, verkündet das Evangelium. Er hat sie einfach als Missionare rausgeschickt. Und sie sind zurückgekommen und waren ziemlich müde. Und Jesus hat das gemerkt. Sie wollten natürlich erzählen und Jesus hat gesagt, jetzt lasst uns an einen ruhigen Ort fahren, damit wir in Ruhe essen können und Gemeinschaft haben können und dann erzählt. Und dann fahren sie mit dem Boot an einen anderen Ort. Und was sehen sie? Eine riesen Menschenmenge. Die sind einfach, die haben sich ausgerechnet, Jesus wird dort drüben landen, also gehen wir dorthin. Wir wollen nämlich von ihm mehr wissen und mehr hören. Und wir wollen gesund werden und wir wollen unsere Nöte ihm bringen. Und Jesus hat sie gesehen und hat Erbarmen mit ihnen gehabt. Nicht mit den Jüngern, mit dem Volk hat er Erbarmen gehabt. Vorher hat er sich um die Jünger gekümmert. Aber jetzt waren die anderen so wichtig, dass er sich einen ganzen Tag Zeit genommen hat, um mit den Leuten zu sprechen vom Reich Gottes. Und die Jünger haben gewartet und Däumchen gedreht und gedacht, das haben wir doch schon gehört und wir wollen doch endlich auch etwas essen. Und dann sagt Jesus am Nachmittag gegen Abend, dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen, jetzt ist genug, jetzt müssen doch die Leute auch etwas zu essen haben und wir auch, so zwischen den Zeilen. Hä? Und dann, was hat dann Jesus gesagt? Gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt haben die den ganzen Tag gewartet und sie sind müde und wollen endlich auch mal auf die Rechnung kommen. Und Jesus sagt, jetzt macht etwas, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger waren natürlich überfordert. Sie haben dann ihr eigenes Picknick geopfert. Ihr kennt die Geschichte. Es ist ein Wunder passiert, ein großes Wunder. Die ganze Menschenmenge wurde satt und die Jungen durften wahrscheinlich dann auch mitessen. Und dann hat Jesus sie fortgeschickt. Er hat gesagt, rudert, ich komme dann irgendwann nach, geht einmal voraus mit dem Boot, ich muss mich noch zurückziehen. Und ist dann auf einen Berg gestiegen, auf einen Hügel, und hat dort Zeit verbracht mit seinem Vater im Himmel. Das ist die Situation. Und jetzt der Text aus der Bibel. Markus 6, 45 bis 52. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und er wollte an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ich mache Leerfolie. Bisher habe ich den Text so verstanden. Jesus schickt seine Jünger weg, weil er allein sein will mit seinem Vater. Er will allein beten. Und dann merkt er oder sieht oder spürt er, dass die Jünger in Not sind. Und dann geht Jesus sofort zu ihnen und stillt den Sturm. Er greift schnell ein. Also mein Lehrpunkt wäre da bis jetzt gewesen, Jesus sieht unsere Bedürfnisse, er sieht unsere Not und er kommt und kümmert sich darum, möglichst schnell, sofort. Das habe ich daraus abgeleitet. Das steht aber nicht da. Was steht denn da? Das Gegenteil. Wenn man die Zeitbeschreibungen im Griechischen anschaut, die Griechen haben das kann man eigentlich gar nicht auf Deutsch übersetzen. Die haben vier, die haben Begriffe für vier Nachtwachen, à drei Stunden. Jede Nachtwache hat einen Begriff. Und da steht, wenn jetzt da steht spät oder am Abend, dann heißt das, das ist die erste Nachtwache. Und die ist gar nicht so spät. Also spät ist keine gute Übersetzung. Am Abend ist besser. Die geht von 6 Uhr abends bis 9 Uhr. Also das ist die Zeit, wo Jesus auf den Berg gestiegen ist und gebetet hat. Er sieht die Not der Jünger in dieser Zeit und er betet weiter. Und dann steht da, gegen Ende der Nacht. Das ist die vierte Nachtwache. Und die vierte Nachtwache geht von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Also 6 bis 12 Stunden später geht Jesus zu ihnen. So lange betet er wahrscheinlich. So lange lässt er sie rudern und schwitzen und sich abrackern. 6 bis 12 Stunden später. Jesus hat Macht, er hat Macht, aber er greift nicht immer sofort ein. Und was geschieht, als Jesus zu ihnen kommt? Was geschieht? Schauen wir ganz genau hin, um zu verstehen, was der Text sagt. Am Schluss steht ja, die Jünger waren fassungslos. Also irgendetwas haben sie nicht verstehen können. Es steht, sie haben nicht begriffen, was abgeht bei der Speisung der 5000. Sie haben nicht begriffen, was Jesus sagen wollte. Das Wunder konnten sie schon sehen. Aber sie haben nicht verstanden, was Jesus sagen wollte. Unverstandene Lektion. Es war also etwas schwierig zu verstehen. Schon, dass Jesus so spät kommt, war doch schwierig für sie. Also das konnten sie nicht einordnen. Und was jetzt geschah, als Jesus kam, war noch viel schwieriger. Er geht auf dem See. Okay, können wir verstehen, das war schwierig. Stellt euch vor, mitten auf dem See, und das waren Fischer, also die kannten sich aus. Wasser war ihr Element. Und da läuft er ihnen entgegen. 5 bis 6 Kilometer vom Ufer, schätzt man. Ein großes Stück. Und was steht hier genau? Jetzt kommt es ein bisschen auf die Übersetzung an, weil im Griechischen ist es nur ein Wort und wir übersetzen verschieden, weil wir denken, es könnte das sein und es könnte das sein. Ich habe vorher vorgelesen, er ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Aber wörtlich heißt es in meiner Bibel anders. Ich habe das hier geändert, weil das steht nicht im griechischen Wort drin. Und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Das und es schien ist darum in Anführungszeichen gesetzt, weil das nicht wörtlich da steht. Es steht wörtlich, es war Absicht, dass er an ihnen vorübergehen wollte. Das ist doch komisch. Können wir das verstehen? Das heißt, was nachher folgte, war eine Planänderung. Das war Plan B von Jesus. Wenn sie es nicht kapieren, dann komme ich zu ihnen ins Boot und stille den Sturm. Dann mache ich es. Weil sie so Angst hatten, ging er zu ihnen ins Boot. Das war reine Barmherzigkeit. Aber seine Absicht war eine andere. Er wollte ihnen etwas lehren. Zwei große Fragen. Warum griff Jesus nicht sofort ein? Lässt sie stundenlang verzweifelt rudern, haben wir uns gefragt. Warum will Jesus, das ist die zweite Frage, warum will Jesus gar nicht zu ihnen ins Boot steigen? Beides ist nicht logisch. Und ich sage euch, das Leben ist nicht logisch. Und der Glaube manchmal auch nicht. Wir stellen uns doch genau dieselben Fragen immer wieder. Warum sieht es jetzt in dieser Welt so aus? Klar, wir können Offenbarung zitieren, aber die Fragen bleiben trotzdem. So viel Leid und so viel Not, überall, wo wir hinsehen. Also ich kann das nicht verstehen. Warum müssen Christen verfolgt werden? Warum ist Krieg in der Ukraine oder in anderen, in Afghanistan, Hunger und in Äthiopien Hunger und Krieg? Also es gibt so viele Brandherde auf dieser Welt. Wir müssen auch nur in unser eigenes Leben und Umfeld schauen. Warum diese Nöte? Und warum greift Gott nicht ein? Warum bewahrt er uns nicht vor gewissen Situationen? Er hat ja alle Macht. Die Geschichte, die wir heute, die Bootsgeschichten beantworten diese Fragen nicht. Sie beantworten sie nicht. Aber Jesus will das auch nicht beantworten. Er bereitet die Jünger auf die Zukunft vor. Mit dem, was er hier zeigen will. Er lehrt uns damit auch etwas über Nachfolge, wie er das den Jüngern auch machen wollte. Zwei Dinge werden wichtig. Also, wir haben gesehen, er will an ihnen vorübergehen und dann sagte er zu ihnen etwas. Das ist ganz entscheidend. Was sagt er, als er an ihnen vorüberging? Erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Vorübergehen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, vorübergehen ist ein Begriff, der immer mal wieder vorkommt, ein Schlüsselbegriff im Alten Testament. Eine Situation, eine ganz wichtige Situation, als Gott zeigt, wer er ist, ist 2. Mose 33, der Dialog von Mose mit Gott. Mose muss sich auseinandersetzen, will ich dieses Volk wirklich in das verheißene Land führen, nachdem sie das goldene Kalb gemacht haben und nach dieser schwierigen Situation und Mose sagt, ich kann das nicht. Du musst dich mir zeigen, Gott. Und Gott lässt sich auf ihn ein und sagt, stell dich vor diese Höhle oder in diese Höhle und ich gehe an dir vorüber und nenne meinen Namen. Und eben als Zeichen dafür gehe ich an dir vorüber. Das ist wieder das Vorübergehen. Gott sagt ihm dann auch, ich gehe mit dir. Ich bin der barmherzige und gnädige Gott und so weiter. Er verspricht ihm, mit ihm zu gehen, nicht alle seine Probleme zu lösen, seine Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, sondern ihn zu begleiten, ihn zu schützen, ihn zu stärken. Und das soll ihm genügen. Und dann noch etwas. Er sagt etwas ganz Bestimmtes zu Mose, als er an ihm vorübergeht. Er sagt, ich will meine ganze Güte, Schönheit an dir vorüberziehen lassen und meinen Namen, Jahwe, vor dir ausrufen. Jahwe oder Jahwe heißt ja, ich bin, der ich bin. Oder ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ich bin für euch da. Und die griechische Übersetzung davon ist Ego Eimi. Und das heißt, ich bin. Merkt ihr etwas? Jesus tut genau dasselbe, wie Gott bei Mose getan hat. Er läuft an den Jüngern vorbei und sagt, Ego Eimi, ich bin. Nicht nur einfach, erkennt ihr mich denn nicht, ich bin Jesus. Oder ich bin kein Gespenst. Er sagt eigentlich damit, ich bin der Gott, der mit euch ist. Ich bin Jahwe, ich bin für euch da. Ich bin Gott. Er zeigt ihnen auch, ich bin die ganze Nacht schon mit euch. Ihr seid am Rudern die ganze Zeit gewesen und ihr habt gedacht, ich lasse euch im Stich. Aber ich habe für euch gebetet. Ich war für euch da. Ich habe euch nicht im Stich gelassen, wenn ich auch unsichtbar war. Und das ist ja genau das, was die Jünger verstehen müssen. Jesus wird sie bald verlassen. Ein paar Monate, ein paar wenige Jahre wird er bei ihnen sein und dann werden sie ihn nicht mehr sehen. Dann müssen sie wie wir heute leben, ohne dass wir Jesus manchmal spüren und sehen und fragen können direkt. Sie brauchen dieses Vertrauen. Und das ist keine einfache Lektion für die Jünger und auch für uns nicht. Immer wieder zu merken, wir müssen warten. Wie die Jünger den ganzen Tag warten mussten, damit sie zu essen bekamen. Oder hier im Sturm. Aber Gott ist mittendrin. Er ist ganz nah. Jesus hat Macht, viel Macht. Auch wenn wir ihn manchmal nicht spüren. Und gerade dann, wenn es stürmt, gerade dann, wenn es so dunkel ist, gerade dann, wenn wir nicht schlafen können vor Sorgen, wenn die Gedanken drehen und so weiter, gerade dann flüstert er uns zu, ich bin da. Ich bin Gott. Ich bin bei dir. Wir möchten jetzt ein paar Augenblicke einfach still sein. Ich werde ein Musikstück vorspielen, einfach als Gedankenpause und ihr könnt mit eurem Herrn sprechen. Vielleicht eure Nöte aussprechen, die euch gerade beschäftigen, wo ihr euch in einer solchen Dunkelheit befindet. Vielleicht ist eine Sorge da, die ihr loswerden möchtet. Oder einfach danken, dass er euch versteht und da ist. Nehmt euch Zeit.